D-Radio Wissen. Online-Talk.
Mit einer Porträtausgabe des Webschau-Teams. Unser Gast ist Spielejournalist. Mit gerade mal 25 Jahren hat er das Computerspielmagazin GameStar gegründet, das bis heute zu einem der wichtigsten der Branche zählt. Mittlerweile ist er vor allem im Netz unterwegs. Auf seinem Blog hat er über seine Sicht auf die Spielebranche geschrieben. In Videos testet er neue Hardware oder kritisiert auch gerne mal mit alten Weggefährten die neuesten Spiele. In einem Podcast diskutiert er zusammen mit anderen Spieleveteranen über die guten alten Zeiten und alles, was heute noch spielenswert ist. Zu Gast heute im Online-Talk live vom Deutschland-Radio-Stand auf der Gamescom ist Jörg Langer. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Und live von der Gamescom sagen hallo Thomas Reintjes
und Sebastian Sonntag. Außerdem bei uns im Studio hier auf der Gamescom ist Thomas Ruscher, Social-Media-Redakteur aus der D-Radio Wissen-Redaktion. Du wirst einmal ein Auge aufs Netz haben und schauen, ob da Fragen entstehen. Und du hast die letzten Tage von der Gamescom für D-Radio Wissen live berichtet und kennst somit auch die aktuellen Trends und Themen. Und über die wollen wir ja auch natürlich sprechen weiterhin. Hallo, schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Ja, und wenn Sie, unsere Hörer, uns eine Nachricht schicken wollen, die wir auch gerne in den Talk einbauen können, könnt ihr das machen, entweder über Twitter @dradiowissen oder über Facebook oder Google+.
Und wir starten jetzt mit dir, Jörg, und wie immer beginnen wir mit einem Fragebogen und bitten dich, den kurz zu beantworten. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Alter?
In meinem Alter eine sehr unangenehme Frage. Bitte nächste Frage. Nein, ich bin 40.
Online seit?
Online-Zeit ist spannend. Also bei PC-Player gehört mir zu den Ersten, die sowas Neumodisches wie E-Mail benutzt haben. Und ich hatte tatsächlich schon als normaler User ein Akustikkoppler-Modem mit 300 Baud. Aber ob man das online nennen kann, weiß ich nicht. So richtig online bin ich im Prinzip erst selbst gegangen, ist abseits von GameStar, als ich jörgspielt.de gemacht habe, mein Blog. Und so richtig, richtig online eben jetzt mit Gamers Global seit 2009.
Webadresse?
Ja, am besten die www.gamersglobal.de.
Beruf?
Fachjournalist mit Schwerpunkt Computerspiele.
Offline-Hobbys?
Nicht viel Zeit, aber meine Kinder, gut essen, wenn ich es mir leisten kann, zeitlich und finanziell. Und ja, ich würde lügen, wenn ich noch sportliche Aktivitäten anführen würde.
Soziale Netzwerke?
Bin ich relativ abstinent. Ich bin stolz darauf, keinen eigenen Facebook-Account zu haben. Wir twittern, wir machen Facebook, aber ich selbst bin eher so bei Xing und bei LinkedIn. Das sind so Business-Netzwerke.
Lieblingsspiel?
Oh, das ist ganz schwer. Sehr viele. Habt ihr eine Stunde extra dafür Zeit? Ich sag mal, über all die Jahre Ultima.
Gedruckt oder digital?
Ganz spannende Frage. Also wir haben jetzt gerade ein Magazin gemacht für einen Heise Verlag, also die Gamers Global Redaktion namens Retro Gamer. Und das war total toll, mal wieder ein Printheft zu verantworten. Dann ist es auch noch unglaublich dick mit 260 Seiten, kann man Leute mit tot werfen. Aber ehrlich gesagt ist es jetzt schon online. Das direkte Feedback, die Möglichkeit sofort zu publizieren. Print ist leider Retro.
Mac oder Windows?
Naja, wir benutzen beides zum Videoschneiden, Mac, aber ehrlich gesagt, ich bin PC-User.
Mario oder Sonic?
Mario.
Joypad oder Tastatur?
Tastatur, wobei man schon sagen muss, dass die Gamepads für viele Spiele auf dem PC mittlerweile auch das bessere Eingabegerät sind.
Ein Leben ohne Internet wäre?
Kann ich mir ernsthaft nicht mehr vorstellen. Also ich habe im Urlaub Entzugserscheinungen und ich schaue schon auch auf mein Smartphone. Also da hat sich wahnsinnig viel bewegt, weil als ich angefangen habe, auch mit der Arbeit 94, da war das Internet im Prinzip noch eine Waffentechnologie.
Computerspiele sind für mich nicht nur ein Job, weil...
Weil ich irgendwie in der Entwicklung stehen geblieben bin. Also ich bin jetzt 40 und habe immer noch Gefallen an vielen Spielen. Das geht vielen Kollegen anders. Die machen es dann nur noch mit so einem gewissen Weltschmerz. Bei mir ist da irgendwas im Hirn kaputt. Ich mag Spiele. Also mich können Spiele immer noch überraschen. Sie machen mir Spaß. Sie lassen mich in fremde Welten eintauchen. Meine Reizschwelle ist vielleicht schon höher und ich bin leichter gelangweilt. Aber mir machen die immer noch Spaß.
Und dein letztes Game, bevor die Welt untergeht?
Da ich nicht hoffe, dass die Welt so schnell untergeht, nenne ich mal ein Spiel, das garantiert, wenn überhaupt, erst in vielen hundert Jahren rauskommt. Sagen wir mal Black and White 10.
Okay, soweit unser Kennenlernspielchen. Vielen Dank.
Und dann würde ich sagen, wir steigen auch gleich mit dir in dein Thema und in dein Leben ein. Und bevor wir uns damit beschäftigen, was du im Moment so treibst, würde ich ganz gerne mit dir darüber sprechen, wie das mit dir und den Spielen angefangen hat. Beruflich war die erste wichtige Station vermutlich das Spielemagazin PC Player. Als du da angefangen hast, berichtige mich, wenn ich was Falsches sage, warst du 22. Was ist vorher passiert? Du bist zur Schule gegangen, nehme ich an.
Ja, tatsächlich bin ich vom Zigeunerwagen gefallen, aber ich habe tatsächlich schon sehr früh angefangen. Also ich war so Typ Bücherwurm und da passen ja die Spiele schon ganz gut ins Krankheitsschema rein. Und ich habe dann sehr früh einen Cosmos-Experimentiercomputer bekommen. Das war ein Teil mit so Folientastatur für Basteleien. Und das erste Spiel hieß Mondlandung. Das musste man sich ja selbst programmieren. Das bestand aber nur aus drei Zahlen. Das gab kein richtiges Display oder so etwas. Da bin ich, glaube ich, 8 gewesen. Das muss 1980 gewesen sein. Und relativ bald danach konnte ich meine Eltern zu der damals immensen Investition eines Commodore 64 überzeugen, die ich dann aber dadurch wieder reingeholt habe, dass ich fast ausschließlich Raubkopien dafür jahrelang hatte. Und das war so mein wahrer Einstieg. Und das war wirklich fremde Welt, Zauberbox, war unfassbar. So ein Ding, das auf dem Fernseher Buchstaben und Farben bringt. Also ja, unglaublich.
Kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern?
Das war tatsächlich selbst gekauft. Also das mit den Raubkopien habe ich erst ein bisschen später spitz bekommen. Durch einen Dealer auf dem Schulhof, der Datasetten-Kassetten dann für 3 € verkauft hat und so. Es war Space Pilot tatsächlich das erste Spiel.
Das heißt, damit bist du auch vorgeprägt. Du warst dann so eher auf der Computerschiene, C64, Amiga, die Karriere, also nicht irgendwie Konsole.
Konsolen sind dann auch dazugekommen, aber ich bin, also ich würde mal sagen, 70% Homecomputer, PC-Spieler, bis ich Gamers Global gemacht habe und nur 30% Konsolen. Also ich hatte schon die wichtigen, aber also längst nicht alle.
Was warst du für ein Typ? Warst du so dann wirklich so ein Spielenerd, der, weiß ich nicht, im Sommer dann die Gardinen zugezogen hat und gespielt hat? Ich darf das sagen, ich war auch so.
Ich habe tatsächlich Tennis gespielt früher und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen vor der Reihenabgeschiedenheit bewahrt. Aber ich war schon der Typ, der sich eher auch zu Brettspielen dann tagelang in Sommerferien mit anderen Leuten getroffen hat. Also so komplexe Teile da mit römischem Imperium und so weiter. Aber ich habe auch viel allein am Computer gespielt.
Wie bist du dann an den Job bei PC Player gekommen? 22 war richtig. Hast du da irgendwie eine Ausbildung gemacht oder wie bist du da reingestolpert?
Also ich wollte tatsächlich Journalistik studieren. Damals gab es aber irgendwie als Hauptstudiengang nur in Bamberg. Also als ich 92 mit der Schule fertig war und mich durch Kopfschmerzen vom Bund hatte befreien lassen müssen. Und damals gab es ja noch Wehrpflicht. Da gab es viele Sachen noch, zum Beispiel Telefone mit Wählscheiben. Aber wie ging denn das damals? Ja, also ich wollte Journalistik studieren, habe dann Computerlinguistik gemacht, was ganz komisch ist. Zum Glück habe ich das verdrängt bis zum heutigen Moment. Danke übrigens, mich daran zu erinnern. Und dann habe ich einen Freund, René heißt, der hat mir dann irgendwann mal eine PC Player in die Hand gedrückt. Das war die zweite, dritte Ausgabe. Und schau mal, da sind hier die alten Heroen von Happy Computer Powerplay drin, nämlich der Heinrich Lehnert und der Boris Schneider. Dann habe ich das Heft auch gekauft und glaube ich, gleich im nächsten war eine Stellenanzeige drin. Und da ich mir eh überlegt habe zu der Zeit, ob ich mich vielleicht lieber erschießen soll oder weiter studieren, dachte ich dann, ich bewerbe mich da mal. Und tatsächlich, das war irgendwie im Februar 94, 2 Monate später hatte ich dann meinen Arbeitsvertrag und habe, glaube ich, zum Mai, und darum stimmt das auch, ich war 3 Tage 21 oder so, habe ich dann mit 22 angefangen, für PC Player als Redakteur zu arbeiten.
Bei Wikipedia steht, du warst Nachwuchsjournalist. Das heißt das, die beiden Herren, die du gerade schon erwähnt hast, Boris Schneider und Heinrich Lehnert, die haben dich so ein bisschen dann zu einem richtigen Spielejournalisten herangezogen?
Ja, natürlich. Also ich hatte das große Glück, dass ich da gleich als Redakteur eingestellt worden bin, also direkt vom abgebrochenen Studium. Und die beiden wussten schon, auch als Autodidakten muss man sagen, aber die wussten schon, wie der Laden läuft und die waren halt auch beide wirklich Journalisten. Von der ganzen Denke her sind sie heute noch, gut, der Boris Schneider ist längst nicht mehr im Metier tätig, aber wenn er einen Podcast macht, hat er immer noch diesen Drang nach der Wahrheit. Und das hat uns, glaube ich, bei der PC Player damals vielleicht vom einen oder anderen Mitbewerber entschieden, der sich vielleicht eher als Spieler gesehen hat, der das Glück hat, dann auch noch auf Papier drüber schreiben zu dürfen.
Das hast du gerade schon gesagt, für dich waren das auch so ein bisschen schon Legenden, also für mich damals auch in den 90ern, Powerplay, Videogames und so weiter. Wie war die Zusammenarbeit mit Heinrich Lehnert und Boris Schneider?
Die war gut, anstrengend. Natürlich, Legenden werden auch ganz schnell zu normalen Menschen, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Das hat jeder Einzelne feststellen müssen, der jemals mit mir zusammengearbeitet hat. Die Ehrfurcht reicht so bis zum ersten Arbeitstag, 12 Uhr ungefähr. Dann denkt man sich, ja, komischer Typ. Aber also ich habe von den beiden wirklich sehr viel mitgenommen und ich bin sehr froh, dass der Weg so gegangen ist und nicht irgendwie anders.
Kannst du dich noch an das erste Spiel erinnern, über das du geschrieben hast?
Ich glaube, das war tatsächlich ein Minitest in einem Sonderheft namens CD Player zu Empire Deluxe und der erste richtige Test. Oh Gott, das Spiel hieß, glaube ich, Hex und war so ein Action-Adventure.
Klingt spannend. Du hast dann knapp 3 Jahre später angefangen, das Konzept für ein eigenes Spielemagazin zu entwickeln, GameStar. Wie ist dazu gekommen? 3 Jahre waren genug als Angestellter?
Nee, Moment. Ich habe auch GameStar als Angestellter gemacht. Also, dass ich das gegründet hätte, ich bilde mir das vielleicht ein, aber in Wahrheit ist es natürlich der IDG-Verlag gewesen, der damit viel Geld ein neues Heft platziert hat und sich halt für mich entschieden hat. Wie lief das damals? Die beiden erwähnten Chefredakteure, der Boris Schneider und etwas fast zeitgleich, so ein halbes Jahr dazwischen auch der Heinrich Lehnhardt, waren auf einmal weg. Ich war dann stellvertretender Chefredakteur, weil sonst irgendwie wohl niemand da war. Und dann habe ich irgendwie gedacht, mir gefällt es ja vielleicht nicht mehr ganz so gut wie früher. Und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass IDG zu der Zeit ein Heft machen wollte. Und dann haben die halt irgendwie wahrscheinlich gedacht, ja, der nimmt am wenigsten Platz weg und ist am billigsten, dann nehmen wir den.
Du warst dann 7 Jahre lang, eine lange, lange Zeit Chefredakteur bei der GameStar. Dann bist du gegangen. Warum?
Ich wollte mich weiterentwickeln tatsächlich und gleichzeitig war es ein Zeitpunkt, wo es Spannungen im Team gab und das hat sich dann so ausgewirkt, dass ich irgendwann und wirklich nicht gerne in die Verlagsleitung gewechselt bin und der Gunnar Lott, der bis dahin Chefredakteur, der war vorher bei GameStar gewesen, war dann Chefredakteur der GamePro gewesen, ist dann Chefredakteur geworden.
Aber du hast ja so die Ideen der GameStar mitentwickelt. Ist da heute noch was von übrig? Also wenn du durch das Heft durchblätterst, bist du dann noch stolz drauf oder sagst du, nee, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich mir oder was wir uns da damals ausgedacht haben?
Nee, also das Heft hat sich verändert sicherlich, aber unter anderem ist eine ziemlich idiotische Neuerung, die ich noch in meinen letzten Monaten, als schon klar war, dass ich gehen würde, noch eingeführt habe, ist immer noch im Heft, nämlich das Berechnen von Wertungen. Darauf bin ich gar nicht stolz, aber die Kollegen haben, glaube ich, immer noch, oder die Ex-Kollegen mittlerweile, haben immer noch genau denselben Ansatz, also für den Leser zu schreiben, nicht an die Industrie in erster Linie zu denken, sondern wenn überhaupt in dritter oder vierter Linie. Und auch so ein paar Dinge wie der Wertungskasten sind durchaus noch ähnlich. Aber ganz ehrlich, ich war 7 Jahre dort. Die feiern jetzt im Moment ihr 15-Jähriges. Also ich bin länger weg, als dass ich da gewesen bin von der Lebenszeit des Hefts her. Also das ist längst ein Heft, das andere Leute machen.
2009 hast du dann ein neues Online-Spielemagazin gegründet. Da haben wir eben auch schon mal kurz drüber geredet. Und das machen wir gleich auch noch in Ausführlichkeit. Was ist dazwischen passiert?
Ich bin, wie gesagt, dann noch ein Jahr in der Verlagsleitung bei IDG gewesen, habe mich dann selbstständig gemacht, das nannte sich ein Publishing Office Langer und das war irgendwie schön. Ich habe viel Geld verdient, 2 Jahre lang, indem ich Auftragsarbeiten für Verlage gemacht habe und habe im Prinzip davon profitiert, dass die angefangen haben, bei den festen Mitarbeitern zu sparen. Und dann ist so ungefähr Ende 2007 habe ich mit einem Kollegen namens Jan Tomaszewski ein Gamers Global .com so als Hobbyprojekt gemacht und daraus hat sich dann das GamersGlobal.de entwickelt.
Wir können mal einen Blick ins Internet werfen, was sich da tut. Gibt es da auch Fragen an Jörg Langer, Thomas Buscher?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben unsere Hörer gebeten, Fragen zu stellen, gerade an unseren Experten hier. Und Marcel Platzdasch, der würde sich über ein paar Ausführungen über die Let's Play-Videokultur freuen. Also das ist ja diese Szene, man spielt ein Spiel, kommentiert es, nimmt das auf und lädt es dann bei YouTube hoch. Und der Marcel, ja, der versteht diese Kultur nicht, der weiß nicht, was das soll.
Das weiß ich auch nicht. Aber ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, weil ich komme ja vom Journalistischen her. Das heißt, ich versuche oder wir versuchen bei Gamers Global, wie auch die Kollegen in anderen Magazinen, online wie offline, wir versuchen, wenn wir Videos über Spiele machen, in der Regel das zu kommentieren, zu schneiden und quasi die Lebenszeit desjenigen, der sich das anschaut, zu schonen. Die Let's Player machen ja im Prinzip ein Spielen mit laufendem Mikro. Und das kann schon sehr lustig sein. Also es gibt da Leute, die sind sehr eloquent und die machen auch lustige Sachen und haben ein Gespür für Situationskomik. Mich stört halt an dem Ansatz so ein bisschen dieses 1:1. Also eine Minute spielen ist eine Minute zugucken. Und da frage ich mich, wenn ich schon so viel Zeit investieren soll, warum spiele ich dann nicht gleich selbst?
Auf gamersglobal.de gibt es ja auch viele Videos, diese First 15, wo gespielt wird, naja, dass man so ein bisschen erfahren kann, wie das Spiel aussieht. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung.
Nee, First 15 ist eigentlich einem Let's Play unterlegen, weil es ist nicht kommentiert in der Regel. Das ist reine Zeitknappheit. Wir sind da eine kleine Redaktion, nur ganz wenige Festangestellte. Und wir machen das als einen wirklich unguten Kompromiss, um überhaupt Bewegtbild zu den Spielen liefern zu können, zu denen wir halt kein umfangreiches Redaktionsvideo machen können.
Du hast gerade schon von redaktionell begleiteten Videos gesprochen. Du machst auch mit Heinrich Lehner zusammen ein, ja, schon sowas wie ein komprimiertes Let's Play, kann man das sagen, die Stunde der Kritiker? Oder wie würdest du das beschreiben, was du da machst?
Naja, also man kann natürlich Let's Play zu sagen, man kann auch zu allem Möglichen irgendetwas sagen. Aber das ist schon ein bisschen was anderes. Wir spielen da beide unabhängig voneinander eine Stunde, ohne Vorwissen, soweit möglich, ein neues Spiel. Und kommentieren das live, aber dann wird es halt nicht einfach gesendet, sondern dann wird es zusammengeschnitten. Das ist die große redaktionelle und auch zeitaufwendige Leistung, sich da die lustigen, die peinlichen Stellen rauszusuchen. Meistens sind die peinlichen Stellen auch die lustigen Stellen. Führt zwar dazu, dass Menschen, die nicht zu großem Abstraktionsvermögen neigen, uns dann vorwerfen, die absoluten Loser zu sein. Aber es ist gar nicht so leicht, gleichzeitig zu spielen und zu quatschen. Das kann ich einfach mal sagen. Dann wird es zusammengeschnitten. Wir stellen es auch noch vor die Kamera, machen ein Intro, machen ein Extro und haben dann meistens so eine gute halbe Stunde über, aber letzten Endes 2 Stunden Spielzeiten. Das ist halt das, was ich meine, damit die Lebenszeit des Zuhörers oder Zusehers zu schonen.
Du spielst auch immer noch die aktuellen Spiele. Du hast eben schon gesagt, dein Gehirn ist da vielleicht irgendwas falsch gelaufen. Du trauerst nicht den alten guten Zeiten nach und willst wieder irgendwie den C64 auf dem Schreibtisch haben. Ich muss sagen, ich bin irgendwann so ein bisschen ausgestiegen. Was hast du richtig gemacht, dass du dich jetzt auch noch für die aktuellen Spiele begeistern kannst?
Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube wirklich, dass ich da einfach, weiß nicht, weniger anspruchsvoll bin oder irgendwas. Ich habe schon meine Retro-Erinnerungen und die Magie, die man damals empfunden hat, die kommt auch nicht wieder. Also man kann sich bestimmte Filme nur einmal anschauen, man kann bestimmte Genres nur das erste Mal erleben. Aber ich habe einfach an vielen Spielen heutzutage Spaß, auch wenn es mir ein bisschen wehtut, dass so meine Lieblingsgenres, die runden Taktik und so, dass die nicht mehr so populär sind. Aber ich finde wirklich ganz ernsthaft noch genug Spiele, die ich mit Spaß selber privat spielen würde.
Und du spielst nach wie vor für einen Job, da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Kommen wir vielleicht mal wieder zurück zu dem, was du aktuell machst. Das ein oder andere Mal haben wir gerade das schon angedeutet. Gamersglobal.de heißt dein aktuelles Projekt und das ist so eine Art Spielemagazin, würde ich jetzt mal sagen, im Netz. Warum ist nicht Print?
Weil ich mir das gar nicht leisten kann. Also ich wollte nach IDG und auch nach der Zeit, wo ich rein als Auftragsschreiber oder als Projektleiter für Sonderhefte für andere gearbeitet habe, wollte ich wieder ein eigenes Baby haben. Aber natürlich ist man schon etwas traurig, wenn ein GameStar, wo man jetzt nicht völlig wenig Anteil dran hatte, dass es zum Erfolg geworden ist, wenn das halt einfach überhaupt einem selbst nicht gehört. Und das wollte ich ehrlich gesagt nicht nochmal erleben. Und ich habe auch nicht das Geld gehabt, obwohl genug Geld reingeflossen ist in das Gamersglobal.de, in die Programmierung und so weiter, Print zu machen. Print ist Bäume umhacken und dann in Papier schneiden und dann ausliefern und hoffen, dass es jemand kauft. Und wenn da zu viel liegen bleibt, dann geht man da ganz schnell pleite mit so etwas. Und darum stand für mich das außer Frage.
Jetzt haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, was da passiert oder zumindest angedeutet. Es gibt Videos, es gibt natürlich Spieletests. Ich habe das jetzt als Magazin im Netz beschrieben. Wie würdest du beschreiben, was auf gamersglobal.de passiert?
Gamersglobal.de ist ein Spielemagazin im Netz mit professionellem Anspruch, mit langen, wahrscheinlich den längsten Spieletests überhaupt im deutschsprachigen Internet, aber gleichzeitig ist es das Spielemagazin zum Mitmachen. Das heißt, bei uns können wirklich ganz normale User nicht nur irgendwie kommentieren, dass sie der Erste sind, der einen Kommentar schreibt oder dass sie gewisse Gefühle bestimmten Konsolen gegenüber entwickelt haben, sondern sie können konstruktiv mitmachen. Sie können zum Beispiel eine News-Reporter-Karriere einschlagen, können anfangen, News zu schreiben. In der Regel werden diese News dann abgeschrieben von anderen Seiten. Dann sagen wir im Backend, Moment, das geht so nicht. Du musst schon eigene Gedanken einbringen, du musst es umformulieren, du musst die Quelle angeben. Und wenn die dann erfahrener werden, dann kommen auch immer mehr originäre News, einfach aus den Tiefen des Fandoms, wo eine Redaktion, selbst wenn sie 20 oder 300 Leute hätte, einfach gar nicht drinstecken kann. Also was passiert in einem Patch zu einem bestimmten Spiel? Was macht der neue Content-Update bei einem Online-Rollenspiel? All diese Sachen, die kriegen wir durch diese User und die User kriegen unser Feedback, lernen auch oft tatsächlich erstmal das journalistische Formulieren. Und es gibt wirklich einige User, die mittlerweile auch durch Gamers Global das dann zu ihrem Beruf machen konnten. Und zwar nicht nur, wenn wir jetzt aktuell den Christoph Wendt, der lange Zeit User bei uns war, wirklich angestellt haben, sondern auch ganz anders bei anderen Outlets. Bei IDG ist jemand gelandet, andere sind bei Lokalzeitungen gelandet. Also wir sehen uns da fast so ein bisschen wie eine Talentschmiede.
Also ist die Community in dem Fall nicht dafür da, um eure Jobs irgendwann vielleicht zu ersetzen, sondern auch wirklich das Spektrum zu erweitern, über das ihr da berichtet?
Ja, der naheliegende Gedanke ist ja, dass wir unsere Leser ausnutzen und die Geldscheine, die uns dann die Industrie in den Briefkasten wirft, sammeln und ab und zu zur Bank bringen. Es spart schon einen gewissen Teil der Kosten, da wir uns um das Thema News wirklich nur mit einer Person letzten Endes, wenn man es mal in Arbeitszeit umrechnen möchte, pro Tag kümmern müssen, weil da wirklich viel von den Usern kommt. Und auch die Vielfalt ist höher, als wenn wir das selbst machen würden. Aber so wahnsinnig groß ist die Ersparnis nicht, weil demgegenüber steht die ganze Programmierung, das Inschusshalten des Ganzen, das Betreuen dieser Community. Und darum möchte ich schon sagen, dass in erster Linie der Ansatz wirklich ist, zusammen mit den Spielern ein besseres Magazin zu machen.
Und interagieren die auch, also redigieren und verifizieren die ihre News auch gegenseitig und untereinander?
Genau das passiert. Auch wir werden redigiert. Also wir kriegen, das ist sehr peinlich, wenn ich eine News schreibe und dann steht gleich hier Rechtschreibfehler oder die Höflichen unter den Usern schreiben dann Korrekturvorschlag. Aber genau das passiert. Also das ist, glaube ich, die Besonderheit von Gamers Global, dass wir möglichst die Wände, die es gibt zwischen den Usern und den Inhaltsschaffenden, den Redakteuren, dass wir die weitgehend einreißen, auch wenn wir bestimmte Regeln haben. Also zum Beispiel lassen wir die User keine Tests schreiben. Das würde uns in Teufelsküche bringen, weil wir letzten Endes zu einem großen Teil von Anzeigen der Firmen abhängig sind. Und da muss ich schon für jeden Test, der bei uns erscheint, ob er schlecht ist oder gut, wirklich einstehen können. Das könnte ich nicht, wenn das eine reine Privatmeinung ist.
Warum machen die das alles kostenlos, eure User? Also ihr habt da so ein System, wo man Erfahrungspunkte sammeln kann und irgendwie immer weiter vorwärts kommt, aber so richtig was davon haben, das haben die User ja nicht.
Genau, und da das so ist, haben wir auch keinerlei User-News und keine User-Videos und sonstigen Geschichten auf der Webseite. Ich glaube, wir haben vor allem Menschen, die etwas mitschaffen wollen, denen es vielleicht auch gefällt, in einem professionellen Umfeld das zu machen, weil irgendwelche Blogs kann jeder aufziehen und denken, er sei unabhängig und kritisch, wenn er halt irgendwie sich von seinen persönlichen Antipathien leiten lässt und auf irgendeine Firma draufhaut oder irgendein Spiel disst. Aber bei uns haben sie halt schon dieses journalistische Korrektiv, das versucht, Objektivität zu erreichen, was natürlich nie gelingen kann bei einem Thema wie Spielen, aber man kann es versuchen und dadurch die Qualität des Ganzen schon anheben. Und ich glaube, das spricht viele an. Und wir haben da wirklich erstaunlich gute Schreiber oder Videomacher oder auch Leute, die sich um die Steckbriefe kümmern. Also so nennen wir quasi die Info-Seiten zu Spielen, wo verlinkt ist, wer hat das gemacht, wann ist es erschienen und so weiter. Und die User merken, also die sie engagieren, merken halt auch, dass sie tatsächlich beitragen. Es gibt ja viele Mitarbeitssysteme, die letzten Endes nur Show sind oder Ausnutzen sind. bei uns kriegen sie Feedback, sie kriegen von dem Jörg Langer einen Text redigiert zum Beispiel. Ich meine, das, ja, das kann man nicht kaufen als Visa-Kartenkunde, aber das sollte man nicht überbewerten, aber das sind, glaube ich, so die Faktoren, die sie antreiben, aber vor allem wollen sie gepflegt über Spiele berichten und diskutieren.
Das heißt im Zweifel, du hast gerade gesagt, ihr schreibt noch Spieletests selber, der Redakteur bei euch redigiert dann im Prinzip dann aber nur noch darüber hinaus. Also ist das auch eine Veränderung des Jobs?
Nee, im Prinzip nicht. Also wir haben eine kleine Redaktion, also ein paar wenige Festangestellte, dazu kommen Feste frei, dazu kommen Autoren und dann eben die ganzen User noch, die sich engagieren. Also wir machen im Prinzip alles. Also wir schreiben natürlich auch News, wir testen Spiele, wir redigieren oder ich redigiere sehr viel Texte von den bezahlten freien Autoren, aber wir schauen noch über User-Artikel drüber und durch unser System, das im Prinzip so ein bisschen wie bei World of Warcraft funktioniert, man kriegt Erfahrungspunkte für alles Mögliche und darf sich dann mit den damit verdienten Gamers Global Gulden so Talente freischalten. Und ein Talent ist dann halt nicht Krieger oder Hunter oder so etwas, sondern das ist zum Beispiel Reporter 1. Reporter 1 darf eine News pro Woche schreiben. Wenn sie veröffentlicht wird, darf er die nächste schreiben. Irgendwann, wenn er sich daran irgendwie versucht hat, es ihm gefällt, er auch ein bisschen fleißig ist, wird er dann Reporter 2, 3, 4 und darf immer mehr Sachen machen, darf dann auch andere Texte redigieren, darf irgendwann seine News selbst freischalten. Und auch das motiviert die Leute. Aber ich glaube nicht nach diesem stumpfen Ich bin Level 10 Prinzip, sondern weil sie wirklich auch mehr Rechte und damit mehr Verantwortung bekommen.
Könnte man so ein Projekt wie die Seite jetzt ohne eine Community finanzieren? Du hast gerade gesagt, ihr finanziert euch durch Werbeanzeigen. Das ist im Netz ja meistens nicht so total mega viel. Ginge das überhaupt ohne die Community?
Mittlerweile ginge es, aber wie gesagt, nur auf Kosten. Also wir sind jetzt im dritten Jahr, wir werden am 15.09. feiern wir dritten Geburtstag. Also Gamers Globe ist so ein ganz kleiner Steppke, der noch über die eigenen Füße fällt. Aber ganz ehrlich, am Anfang wäre es schwierig gewesen. Vor allem, weil natürlich auch die Community die Eigenschaft hat, wenn sie etwas gut findet, drüber zu reden. Und ich hatte das ganze Geld, das ich gespart hatte, halt in die Programmierung gesteckt und für Werbung hatte ich keines mehr. Und ich denke, ohne die Community gäbe es Gamers Global seit 2 Jahren nicht mehr.
Du sagst ja, ihr finanziert euch über Werbeanzeigen, aber ihr habt ja auch ein Abo-Modell auf gamersglobal.de, sodass man sich als User einen bestimmten Betrag reinsteckt in euer Projekt und dafür ein werbefreies gamersglobal.de bekommt.
Genau, da darf man natürlich nicht überschätzen, wie viele Menschen das dann wirklich nutzen. Das sind dann wirklich die ganz großen Fans und halt auch die, denen ein paar Euro dann echt nichts ausmachen, weil die Idee im Internet für etwas zu bezahlen ist nicht sehr weit verbreitet. Aber in der Tat, wir haben dieses Abo-Modell. Wir haben auch, was man halt so macht im Internet. Wenn man bei uns auf einen Amazon-Link klickt, dann kriegen wir 6% bis zu einem Maximum von 10 Euro so ungefähr, kriegen wir dann als Werbekostenerstattung. Macht jeder, wir gehen da relativ offen mit um, aber es kommt wirklich ein großer Teil oder der insgesamt größte Teil der Einnahmen kommt durch Werbung.
Jetzt kommst du aus der Print-Szene, hast Printmagazine gemacht, bist jetzt im Netz unterwegs. Was würdest du sagen, so aus deiner Perspektive, du hast beide Welten gesehen, liegt die Zukunft der Spieleberichterstattung im Netz?
Ich glaube, das ist ein No-Brainer, wie man so schön sagt, ein Nicht-Hirner. Natürlich. Allerdings, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben jetzt selbst an einem Projekt mitgearbeitet, Retro-Gamer, das halt wirklich auch, ich finde, nur in Print richtig funktioniert, richtig teurer Druck, schöne, farbenprächtige Pixelbilder. Sowas wird es weiterhin geben. Ich habe jetzt unlängst für ein Magazin, das nennt sich IGM, einen Artikel geschrieben, das ist so ein Magazin, das es nur in der Spieleindustrie gibt, also nicht am Kiosk oder so für Endkunden, über die Zukunft von Print. Habe da mit einigen Chefredakteuren, meinen Kollegen quasi gesprochen, die noch Print machen. Und die sind da alle relativ realistisch. Also die denken nicht, dass sie jetzt die 100.000, die sie gerade noch so ungefähr verkaufen, halten können. Und sie denken halt auch, dass es immer mehr abwandern wird. Aber mein Gott, also wir sind hier im Radio, da hätte man auch irgendwann mal denken können, Radio, warum? Ich habe doch jetzt Bilder. Und ich glaube nicht, dass Medien verschwinden. Ich glaube, dass Medien sich spezialisieren, wenn sie so ein bisschen älter vielleicht werden und dann immer noch gut funktionieren können. Aber also für meinen Teil kann ich sagen, dass ich vermutlich also sehr lange Gamers Global machen werde und bestimmt nicht mehr Print als Hauptberuf.
Kommen wir vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zur Community. Die ist ja häufig Fluch und Segen zugleich. Ihr habt gerade eine Aktion gegen Trolle, also gegen Leute, die ja, Kommentare auf der Seite hinterlassen, die vielleicht nicht gewollt oder auch mal unter der Gürtellinie sind. Wie groß ist das Problem bei euch?
Also zunächst mal muss man sagen, bei uns darf man normalerweise anonym kommentieren. Das ist eine ziemliche Besonderheit bei vergleichbar großen Websites, weil wir sind jetzt nicht mehr ganz klein, wir sind auch überhaupt nicht in der Top 5 oder sowas von einem Spielemagazin, aber schon nicht ganz klein. Und das zu erlauben, ist schon mutig und hat sich bislang ausgezahlt. Das Dumme ist es allerdings nur, dass im Laufe der Zeit, wo wir halt ein bisschen größer geworden sind, halt schon auch Menschen kommen, die nicht nur die absoluten Sympathen sind und dass teilweise diese Menschen dann so insgesamt ein bisschen den sehr erwachsenen Stil, den wir auf Gamers Global haben, auch in den anonymen Kommentaren runterziehen. Und dann haben wir uns mit unseren auch ehrenamtlichen übrigens Moderatoren halt mal zusammengesetzt, gesagt, was können wir tun, und haben jetzt wirklich so ein 4 Wochen Laborexperiment laufen. Am Anfang der ersten Woche haben wir einfach rigoros, wer auch nur wie ein Trollchen aussah, sofort den Kommentar gelöscht. Dann haben wir die Kommentare erst freigeschaltet, was allerdings wahnsinnig viel Arbeit macht, weil die Moderatoren dann alles erstmal scannen müssen. Und wir haben schon recht viele Kommentare. Und jetzt aktuell während der Gamescom haben wir einfach die anonymen Kommentare ganz abgeschaltet. Und jetzt haben wir Samstag, am Montag werden wir wieder alles wie vorher machen und werden das dann eine Woche lang diskutieren mit unseren Usern. Wir werden auch eine Skype-Konferenz machen, wo wir hoffen, auch ein paar Anonyme reinzubekommen. Und werden dann entscheiden, wie wir in Zukunft verfahren. Das Lustige war, dass im Prinzip von unseren registrierten Usern, wie ich das zumindest empfinde, wir müssen es noch genau auswerten, zum großen Teil gehört haben, was ist denn das für ein Aktionismus, ist doch gar nicht so schlimm, lasst bloß die anonymen Kommentare online. Und das fand ich eigentlich ein sehr schönes Zeichen.
Jetzt haben wir schon viel über deine Aktivitäten erfahren, aber ein wichtiger Punkt fehlt noch, und da kann dir auch kein Troll reinquatschen. Das ist nämlich ein Podcast zu finden unter spieleveteranen.de. Und wir können mal ganz kurz reinhören. So hört sich eine typische Ausgabe an. So fängt sie an.
Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker.
Kannst du mal ganz kurz das Konzept dieses Podcasts erklären? Wer sind diese Menschen, die da reden?
Ja, also die Menschen, die da reden, sind alle bis auf mich selbst echte Spieleveteranen, die zu einer Zeit schon professionell über Spiele berichtet haben, als ich noch versucht habe, Mädchen am Telefon zu überzeugen, zu mir zu kommen, indem wir Computer spielen. Es hat in 0% der Fälle geklappt. Aber das sind so die echten Koryphäen der deutschen Spiellandschaft. Ein paar fehlen, die bei anderen Verlagen waren. Also Winnie Forster, der Heinrich Lehnhardt, Boris Schneider, habe ich ja beide schon erwähnt, der Anatol Locker, der unter anderem die Bravo Screen Fanat Chefredakteur jahrelang gemacht hat, die es dann als jüngstes Heft im Bunde als erstes erwischt hat, als es mit Print zu Ende ging bei den jungen Zielgruppen. Und das sind ganz erfahrene Leute, wo ich mich wirklich gefreut habe, als ich gefragt wurde, ob ich da so als Veteranchen auch mitmachen möchte.
Und ist das dann tatsächlich so veteranenmäßig, Opa erzählt vom Krieg, oder wie ist das Konzept dieser Sendung?
Ja, also das ist Opa erzählt vom Krieg und wie er danach noch mit einem Bein nach Hause gehumpelt ist. Das ist ja ein relativ lockeres Format. Wir blättern zwar immer dann gegen Ende der Sendung in einem aktuellen Heft von vor 10 Jahren. Mittlerweile fällt das sogar schon die GameStar drunter, aber in der Regel ist es die PC-Player und am meisten die Powerplay. Und dann wird eben da Anekdoten werden da ausgetauscht, kleine Witze erzählt oder auch gegenseitig kritisiert, warum man in der Überschrift einen Fehler hat. Und es wird aber auch viel über aktuelle Spiele geredet und über Entwicklungen jetzt wie Kickstarter, die einfach jeden beschäftigen. Und gerade Kickstarter ist ja ein spannendes Thema, weil das ja vor allem im Spielebereich dazu genutzt wird, um im Prinzip moderne Fassungen von alten Klassikern neu aufleben zu lassen. Und da reden wir miteinander und dann sagen wir noch, was wir aktuell spielen. Am Schluss gibt es Witze gegen die Kleinen unter uns. Das bin dann meistens ich als Rausschmeißer. Und dann ist so eine Stunde auch schon wieder vorbei. Das machen wir alle 4 Wochen. Wir nehmen es meistens am 2. Dienstag des Monats auf. Und zum Wochenende hin hat es der Anatol Locker dann meistens geschnitten.
Du hast die Rubrik angesprochen, ihr blättert in alten Computerzeitschriften. Das fand ich eine sehr charmante Idee und deswegen habe ich da auch noch mal einen Ausschnitt rausgesucht, wo ihr euch eine 25 Jahre alte Zeitschrift vorgenommen habt.
Ja, und dann wird es auch wieder Zeit, in einer Ausgabe zu blättern. Diesmal haben wir die Happy Computer 587 ausgesucht. Und da waren doch einige ganz spannende Sachen mit drin.
In der Abteilung den Spiele-Designern fällt ja nichts Neues mehr ein. Und dann gibt es so eine große Hypewelle. Hatten wir alle schon mal vor 25 Jahren tobte die Welle der modernen Breakout-Varianten. Das ging in der Spielhalle los, wie so vieles in den damaligen Tagen. Arkanoid hieß der Taito, wie auch immer, Spielautomat. Und nicht nur die offizielle Umsetzung für den C64 haben wir vor 25 Jahren getestet. Auf derselben Seite, direkt drunter, ist dann auch gleich ein Derivat der Umsetzung des Klons, nämlich Crackout von Gremlin Graphics. Beide haben dieselbe hohe Gesamtwertung von 85.
Mir ist beim kompletten Durchblättern aufgefallen, es ist eigentlich alles genauso wie heute. Es gibt ein Spielprinzip, was erfolgreich ist, wovon dann zig Klone rauskommen, also so wie dann später Wellen von 3D-Shootern und was auch immer. So war es halt damals zum Beispiel diese Breakout-Variante. Es gibt dann diese müden Filmumsätze. Also da kommt es irgendwo Nummer 5 lebt, Short Circuit drin von Ocean. Abgesehen davon, dass die Spiele technisch ganz anders aussahen, ist eigentlich genau das gleiche wie heute.
Also da wird gefachsimpelt, ihr setzt euch richtig ernsthaft damit auseinander und man hört eigentlich kaum Kopfschütteln. Und das fand ich eigentlich das Ungewöhnliche daran, denn wenn man sich 25 Jahre alte Dinge ansieht, dann kann das ja auch schnell so ins lächerlich machen abdriften.
Ja, aber also A ist natürlich ein großer Nostalgiefaktor dabei und B, ja, wir nehmen das ernst. Also ich hatte zum Beispiel noch nie irgendwie Minderwertigkeitskomplexe, weil ich Fachjournalist Computerspiele bin. Ich weiß, wie ich an die Sache rangehe und dass ich da eine ernsthafte Arbeit mache und das wissen die Kollegen auch. Und naja, es ist natürlich auch immer ein bisschen leicht, so im Nachhinein so altväterlich über die eigene Jugend zu reden.
Und hat sich denn wirklich so wenig verändert in deinen Augen in der Branche, wie das jetzt eben in dem Ausschnitt anklang?
Ja, also so würde ich das nicht unterstützen. Also die Branche früher war schon eine andere. Als ich dann angefangen habe und eben mit Leuten wie dem Boris und dem Heinrich über meine erste US-Messe laufen durfte und der wurde dann, also Boris in dem Fall kann ich mich daran erinnern, von Trip Hawkins, einem der EA-Gründer, halt mit Handschlag begrüßt. Ich konnte damals den Peter Molyneux anrufen und der hat gesagt, hi und komm, das ist lange nicht mehr so. Die Branche hat sich professionalisiert, sie ist größer geworden. Zurzeit ist ein ganz klarer Trend zur Monopolisierung oder zur Gruppierung, also immer mehr Publisher kleinerer finanzieller Struktur gehen pleite, werden dann bei größeren dazugekauft und wenige versammeln immer mehr Labels bei sich. Das kann aber auch wieder anders laufen. Was schon sich durchzieht, ist, dass es Hochs und Tiefs gibt, dass von einem Konsolenwechsel auf einmal bestimmte Sachen stagnieren, vielleicht auch nicht mehr die innovativsten Produkte rauskommen. Wenn man das schon das zweite, dritte, vierte Mal miterlebt, dann sieht man das alles ein bisschen weniger drastisch als vielleicht jemand, der mit der PS3 zu spielen begonnen hat und jetzt sich fragt, was ist denn jetzt los? Warum erscheint dieses Spiel nicht mehr für meine Konsole?
Der Blick nach hinten, der Blick zurück, der liegt anscheinend auch im Trend, denn nicht weit von unserem Stand hier auf der Gamescom gibt es einen riesigen Retro-Stand und in unserer Sendung Redaktionskonferenz hat Markus Dichmann sich dort umgesehen und in seine Reportage können wir jetzt auch nochmal kurz reinhören.
Ich stehe sogar vor einer Gruppe, die gerade folgendes Spiel zockt, man erkennt es sofort, wenn man es hört. Super Mario Kart. Ich habe vorhin schon gesehen, dass jemand bei Facebook auch geschrieben hat, dass das eins seiner persönlichen Lieblings-Retro-Spiele ist. Und hier sitzt sogar Super Mario höchstpersönlich beim Mario Kart-Spielen. Hallo Mario.
Hallo.
Mario, warum spielst du besonders gerne Super Mario Kart?
Also es ist eigentlich für die damalige Zeit eines der besten Rennspiele gewesen. Vor allem, weil es nicht einfach nur blöd im Kreis fahren ist, sondern man halt durch die ganzen Waffen, die man einsetzen kann, halt auch wesentlich mehr Vielfalt im Spiel hat und auch mehr mit schlechteren Strecken gewinnen kann.
Die Waffen sind ja auch sehr süß, rote Panzer, Schildkrötenpanzer und so schießt man ab. Würdest du sagen, das Spiel ist besser als das, was heute noch so auf den Markt geworfen wird?
Also ich sag mal, die Rennspiele, die heutzutage auf den Markt kommen, können sich eigentlich bei Mario Kart eine Scheibe abschneiden. Und wenn sie das ein oder andere übernehmen würden, dann könnten sie sogar vielleicht konkurrenzfähig hiermit werden.
Sagt Super Mario, also ein Liebling von Retro und jetzt kämpfe ich mich zum absoluten Retro-Experten durch. René Meyer, der diesen ganzen Stand, diesen Retro-Stand hier an der Gamescom organisiert hat. Hallo René.
Hallo.
Dir geht's auch so, ne? Dass du von Retro-Spielen begeistert bist.
Ja, natürlich. Mittlerweile erfüllt mich das so, also macht ein Großteil meines Lebens aus, das Sammeln und Ausstellen von alten Computerspielen.
Du selbst hast fast 1000, hast ganz viele hier mit hingebracht, Spiele, Video, also Spiele selber, aber auch die Spiele, Konsolen. Wie kommst du nur eigentlich so an die ran erstmal? Es sind ja echte Sammlerstücke.
Das ist eigentlich ganz profan. Vieles über eBay.
Na gut, da hätte man sich denken können, ja.
eBay ist ein internationaler Marktplatz. Das macht es sehr einfach, auch seltene Sachen aus Japan zu importieren. Einige Sachen sind sogar aus Australien oder aus Südamerika. Also vieles über eBay. Und dann gibt es zum Beispiel Sammlerbörsen, wo man sich Dinge kaufen kann. Oder mittlerweile bekommen wir auch viele Sachen spendiert oder als Dauerleihgabe.
René, komm, wir gehen mal einen Schritt weiter. Zum Beispiel sehen wir hier unglaublich alte Computer. Was sind denn das eigentlich für welche?
Das ist ein KC85 aus der DDR. Ein Computer, mit dem ich Mitte der 80er Jahre Spiele programmieren gelernt habe, mit Sprachen wie Basic, die es ja heute immer noch gibt, und Assembler. Und damals fing ich Feuer. Und was mich schon immer begeistert hat und mich immer noch begeistert, das ist diese Mischung aus Spielen und Technik. Also wie man mit schnöden Programmcodes Dinge zum Leben erwecken kann. Ich bin ja hauptsächlich Journalist und Programmieren von Spielen ist ein bisschen ähnlich wie ein Artikel schreiben. Man schreibt einen Text oder schreibt ein Buch und dann kommt es irgendwie zum Leben, und so ähnlich ist es eben auch mit dem Programmieren von Spielen.
Du bist ja jedes Jahr hier auf der Gamescom, hast ja auch schon gesagt, dass das dein Leben mittlerweile ausfüllt, diese Retro-Schiene. Erlebst du eigentlich noch was von der modernen Spielwelt? Gibt es noch Titel, die du zockst, oder hast du das ad acta gelegt und bleibst bei den Retro-Titeln?
Ja, also unbedingt. Neue Spiele sind sehr interessant. Ich fände es viel zu langweilig, wenn man sich nur mit alten Sachen beschäftigt und gar nicht nach vorn schaut. Und gerade so in den letzten Monaten und Jahren sind da sehr interessante Konzepte entstanden, wie die neue Wii U beispielsweise, oder dass man die PlayStation Vita als Controller für die PlayStation verwenden kann, oder so Spiele, die auch in realen Umgebungen handeln. Das finde ich sehr aufregend. Aber es ist ja auch so, dass aktuelle Spiele auch noch heute für Konsolen von gestern programmiert werden. Dass es Leute gibt, die Spiele für Commodore 64 entwickeln von Atari 2600, und das finde ich aufregend. Oder Leute, die Spiele für den PC von heute entwickeln, die aber aussehen wie von damals.
Jörg Langer von gamersglobal.de, kannst du dem auch was abgewinnen? Schlägt dein Herz auch höher, wenn du hier über den Retro-Stand läufst?
Also ich finde den Retro-Stand super, er ist leider ein bisschen versteckt. Also der hätte es verdient, in eine andere Halle und an eine andere Stelle platziert zu werden. Zumal ja meines Wissens die Gamescom diesen Stand auch hier haben möchte und so dafür sogar Geld zahlt, um da die Kosten zu decken. Aber ja, auf der anderen Seite, ich war jetzt persönlich nie derjenige, der außer seinen geliebten Ultima und was weiß ich, Wastelands, so ein ganz paar ausgewählte Spiele gesammelt hat. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich immer noch im Business bin und nicht Modejournalist geworden bin. Naja, dass ich nicht Modejournalist geworden bin, das könnte euch meine Frau besser erklären, dass es keine gute Idee gewesen wäre. Die schreibt mir heute noch Anleitung, bitte blaues T-Shirt, nicht auf schwarze Hose und so. Ja, natürlich, was mich vor allem wirklich gerade gefreut hat, anfangs dieser wahrscheinlich als Mario kostümierter rumlaufende, als er gemeint hat, ja, und wenn die heute nur ein bisschen mehr noch so wären wie damals. Und das zeigt schon die Emotionalität, die in dem Thema Videospiele, Computerspiele drinsteckt. Und auch, dass sich einige Marken wie eben Mario, aber auch zig andere, Sonic und auch auf dem PC diverse Sachen, seit Jahrzehnten halten und eigentlich wenig von ihrer Faszination verloren haben. Und so schnelllebig das Ganze ist im Computerspielebereich und so viel da Teil 1, Teil 2, Teil 3 rauskommt, da steckt schon etwas drin, was offensichtlich die Leute über Jahrzehnte packt. Und das finde ich faszinierend.
Aber muss man Monkey Island dann wirklich noch aufs iPhone bringen?
Ja, warum denn nicht? Also das wird dann brav von denen gekauft, die es damals als C64-Raubkopie hatten. Wobei wahrscheinlich ein moderner Spieler sich denkt, was soll das? Weil es halt dann schon so ein bisschen eine Patina angesetzt hat. Aber klar, also gerade im App Store oder auch auf Android kriegt man mittlerweile wirklich Spieleklassiker, die man bislang nur noch auf Emulatoren spielen konnte, und kann sie unterwegs spielen. Also ich finde das eine tolle Sache.
Wie sehr profitieren denn so Dauerbrennerspiele wie SimCity zum Beispiel von ihrer Vergangenheit und von ihrem Retro-Charme? Also mir ging es so, als ich jetzt von der neuesten Auflage gehört habe und die auf der Messe gesehen habe, die soll ja im kommenden Jahr erscheinen, da kamen bei mir direkt so positive Erinnerungen hoch an die schönen Spiele, die ich damals gespielt habe. Ist es diesem Retro-Bezug zu verdanken, wenn auch die aktuellen Ausgaben solcher Spiele gekauft werden? Oder könnte ein Spiel wie SimCity auch ohne seine Vergangenheit Erfolg haben?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, letzten Endes wäre die Marketinganstrengung größer, um einen ähnlichen Erfolg herzustellen, weil gerade SimCity ist eine sehr langlebige Serie, aber es ist auch einfach ein faszinierendes Spiel, das Menschen gefällt. Das neue SimCity sieht natürlich auch toll aus. Nicht jeder weiß, dass es da einen Online-Zwang geben wird. Man wird es nicht spielen können, ohne online zu sein. Man wird solo spielen können, aber man muss mit dem Internet verbunden sein. Aber letzten Endes sind es andere Darreichungsformen oder andere Form von Kopierschutz. Und das eigentliche Spiel hat sich erstaunlich gut in der Substanz gehalten und gefällt dir heute vielleicht aus den Gründen, wo ein moderner Spieler sagt, hey, es ist einfach eine schnucklige Grafik, ich kann hier Stadtteile bauen, die Bürgermeisterin sagt mir per Sprechblase, was gerade anliegt. Also ich glaube, ja, bei den Älteren, aber nein, die Neueren werden das auch gerne spielen, weil es in sich ein gutes Spiel ist.
Dann kommen wir doch mal vielleicht zu den Spielen oder zu dem, was auf der Gamescom überhaupt jetzt hier passiert. Wir haben jetzt schon 4 Tage hinter uns und die 4 Tage hat auch Thomas Ruscher hinter sich. Du hast für D-Radio Wissen berichtet. Was waren so für dich die Themen, die dieses Jahr irgendwie angelegen haben? Was ist das Aktuelle hier?
Ja, das Aktuelle, Jörg, du hast es schon irgendwie angesprochen. Wenn man so über die Messe geht, dann sieht man ja viele alte Freunde sozusagen. Mhm. Lara Croft ist wieder da mit einem neuen Tomb Raider. Es gibt viele martialische Soldaten in Call of Duty, Black Ops, Modern Warfare etc. Und ja, da könnte man so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass die Branche in einer kreativen Stagnation verharrt. Also jedes Jahr wird ein neuer Teil von FIFA, gut, das geht jetzt auch schon seit vielen Jahren, läuft das schon so. Far Cry 3, Crysis 3, es sind immer wieder die neuen Sachen, die da zu sehen sind. Und ja, so die neuen Spiele, Dishonored zum Beispiel, das sehr gut angenommen wird hier auf der Messe, da sind riesige Schlangen vor den Hallen und das Spiel sieht auch gut aus und hat auch ein paar interessante Ideen, wie ich meine. Aber so von der Anmutung scheint es mir, als ob ja, sowas völlig Neues ist das jetzt nicht, was ich da gesehen habe. Und ja, man kann so ein bisschen den Eindruck bekommen, so diese AAA-Titel, die großen Blockbuster, wo ja Produktionskosten von zig Millionen hinterstecken und riesige Teams und ja, ein gigantischer Marketingaufwand auch. Es scheint so, als ob die Branche da so ein bisschen sehr vorsichtig und sehr konservativ ist. Jörg, du hast es auch beobachtet und du hattest auch schon zur E3 gesagt, zur großen Messe in Los Angeles, dass ja, die ganz großen Überraschungen eigentlich gefehlt haben. Wie siehst du das hier auf der Gamescom?
Ja, kann man natürlich erstmal unterstreichen, aber ich mag den vorwurfsvollen Ton daran nicht so ganz. Denn ich meine, Tempo gibt es auch seit 80 Jahren und manchmal riecht es dann nach Kamille und manchmal ist die Falltechnik eine andere, aber es bleibt Tempo. Und warum sollte ein Hersteller, der ein Call of Duty an Millionen von Leuten verkaufen kann, mit seinem schön aussehenden, spielerisch eher primitiven Prinzip aufhören? Also Das den Herstellern vorzuwerfen, ist erstmal, finde ich, so funktioniert Wirtschaft nicht. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass gefühlt doch sehr viele Zahlen hinter einem altbekannten Titel stehen auf der diesjährigen Gamescom. Und dass man vielleicht sich noch mehr Neuigkeiten erwarten würde. Auf der anderen Seite, vor erst ganz wenigen Jahren, Januar 2010, kam zum Beispiel Darksiders raus von THQ als neue Marke. Kein Mensch kannte es. Der Hersteller war auch so gebieft und hat es kurz nach Weihnachten veröffentlicht, wo kein Mensch mehr Spiele kauft. Also da war alles wirklich darauf angelegt, dass dieses Spiel in der Versenkung verschwindet. Ist aber sehr gut angenommen worden. Jetzt ist vor wenigen Tagen, ich glaube gestern oder vorgestern, ist Darksiders 2 rausgekommen und ein ganz fantastisches Spiel. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist ein Spiel mit einer Nummer dahinter und wahrscheinlich wird spätestens bei Darksiders 3 dann gesagt, oh, immer wieder dasselbe. Aber es gibt schon neue Ideen. Das darf man bei all den FIFAs und Pro Evolution Soccers, die jährlich neu aufgelegt werden, nicht vergessen.
Ganz neue Ideen gibt es ja auch, wenn es darum geht, Spiele zu vermarkten oder überhaupt zu finanzieren. Seit einiger Weile gibt es ja diese Kickstarter-Ideen. Tim Schäfer hat damit angefangen, viele sind nachgezogen, wo sich über Kickstarter Projekte gebildet haben, um Spielideen zu finanzieren über die Community. Oder es gibt ja auch Free-to-Play-Modelle, die jetzt auch ganz, ganz groß am Kommen sind. Oder die großen Shooter, Call of Duty, glaube ich, bietet auch Abo-Modelle an, wo dann die Download-Contents, also die Zusatzinhalte, noch geschenkt gibt und nicht mehr extra bezahlt werden müssen. Da haben wir auch eine Frage auf Facebook. ja, diese neue große Free-to-Play-Welle, wird das die Spieleindustrie revolutionieren, fragt Tom Oebt, oder ist das nur eine kurze Erscheinung?
Also, wenn ich es zu entscheiden hätte, wäre sie heute Abend zu Ende, weil für Spielemagazine, die über Werbung Geld verdienen wollen, das Free-to-Play-Modell nicht das allerbeste ist. Wenn man aber jetzt mal ein bisschen abstrahiert, ist im Prinzip Free-to-Play eine Art Demo-Version, denn natürlich, es ist ja nicht Free-to-Play. Das ist ja eine große Lüge. Die Leute, die das spielen und die daran Gefallen finden, werden fast immer dazu gebracht, manchmal sehr primitiv mit dem Holzhammer, manchmal sehr subtil und geschickt und manchmal auch so, dass man sagt, nee, ist okay, das bin ich bereit zu zahlen, Geld auszugeben. Ob das über Ingame-Währungen ist, ob das über das Freischalten von Gegenständen oder Fähigkeiten ist, die mir das Spiel erleichtern oder die es mir überhaupt erst ermöglichen, weiter fortzuschreiten im Spiel. Da gibt es ganz viele Modelle. Ich glaube, gefährlich wird es halt immer, wenn da dann noch so der Gruppenzwang dazu kommt, wenn ich mit Freunden spiele, in einem Team, in einer Gilde, in einem Clan, in einem was auch immer, in einer Warband. Und wenn die dann sagen, hey, du bist der Letzte, der nicht die Tier-3-Rüstung hat oder dir fehlt noch das Flying Mount. Und wenn ich dann, weil ich zum Beispiel nicht genug Spielzeit reinstecken kann, quasi gezwungen werde, für 9,99 Euro mir eine Pixel-Ansammlung zu kaufen. Und es ist ja auch bekannt, dass nicht wenige Leute, die wirklich zahlen im Free-to-Play-Bereich, es zahlen nur so 5-10% der Spieler normalerweise meines Wissens, dass die dann locker mal über 100 Euro im Monat ausgeben und auch noch mehr und dass im Prinzip das Free-to-Play wesentlich mehr kostet, als wenn ich mir einmalig für 59 Euro ein Xbox-Spiel kaufen würde.
Du hast ja, Thomas, auch schon so ein bisschen zumindest, also anschauen ist glaube ich noch nicht gewesen, aber du hast dich mit der neuen Konsolengeneration beschäftigt. Vielleicht wollen wir da gerade nochmal drüber sprechen. Was gab es da auf der Messe zu sehen? Gab es da überhaupt schon was zu sehen?
Auf der Messe gab es tatsächlich was zu sehen. Die Wii U von Nintendo gab es ja teilweise zu sehen, muss man sagen. Nintendo ist der Messe ja ferngeblieben dieses Jahr und darum gab es die neue Konsole nur an den Ständen von den einzelnen Herstellern zu sehen. Zum Beispiel bei Ubisoft war es, genau. Dort haben die das neue Rabbids Planet vorgestellt und ja, eigentlich ist das eine ganz witzige Idee. Man hat einen Spieler, der mit dem normalen Controller spielt, das ist dieser Move-Controller, sag ich mal, und der steuert sozusagen zwei Häschen in einem Minispielchen, jetzt als ein Beispiel, und der andere Spieler, der hat dann diesen neuen Controller, so eine Art Tablet-Computer, grob, der aber ganz gut in der Hand liegt, und der spielt den Verfolger in diesem Spiel und ja, spielt nur auf seinen eigenen Bildschirm und sieht eigentlich gar nicht, was sein Gegenspieler macht. Und so kann man sich eigentlich ganz witzige Verfolgungsjagden liefern.
Das ist so ein bisschen der Trend, ne? Eine Konsole plus nochmal ein Tablet oder eine kleine Konsole dazu. Bringt das was? Glaubst du, hast du das ausprobieren können? Bringt das schon mehr Spaß?
Ich habe es ausprobiert und es hat auch Spaß gemacht. Man muss sich noch fragen, ja, wie intensiv das Spielerlebnis werden kann. Also das war jetzt eine Sammlung von Minispielchen, die ich ausprobiert habe. Aber gut, die neue Konsole, die steht jetzt ja auch noch ganz am Anfang, die Wii U. Die erscheint jetzt zum Weihnachtsgeschäft diesen Jahres. Und ja, die Entwickler müssen auch erstmal experimentieren und die Konsole kennenlernen und damit programmieren zu lernen sozusagen, also darauf umgehen zu gehen.
Jörg Langer, was hältst du von der neuen Generation? Brauchen wir die eigentlich? Wir sind doch jetzt so lange mit der alten Generation so gut gefahren und meinst du, das bringt alles was da gerade diskutiert und vorgestellt wird?
Also ich warte sehnlichst auf eine neue Konsolengeneration, weil wir sehen ja in der Redaktion, wenn wir die Testmuster kriegen, immer die verschiedenen Varianten. Und selbst wenn man einrechnet, dass die PC-Fassungen meistens eher lieblose Portierungen sind von Konsole, wo jetzt nicht sonderlich mehr an der Grafik gearbeitet wird, sehen halt die PC-Version aufgrund von Kantenglättung, Auflösung, Sichtweite einfach wesentlich besser aus als auf einer Konsole. Oder wenn dann Leute bei uns in der Redaktion auf einem relativ großen Screen zum ersten Mal ein Xbox-Spiel sehen, dann denken sie, da ist was kaputt, weil das so pixelig aussieht. Also es ist wirklich so, dass eine neue Konsolengeneration überfällig ist. Ob jetzt die Wii U wirklich die neue Generation ist oder nicht, eher so ein Zwischending. Nintendo hat ja doch meistens die Strategie, eine relativ günstige Hardware rauszubringen und es dann über den nackten Spielspaß zu probieren, was ja erstmal eine sehr sympathische Einstellung ist. Das weiß ich nicht. Die kann jetzt angeblich 1080 darstellen, nativ, aber bei den ersten Spielen irgendwie doch nicht. Ob man immer auf den zweiten Bildschirm gucken will, weiß ich auch nicht. Sony bietet das ja so ähnlich auch an, wenn man die PS Vita koppelt mit der PS3. Auf der E3 hat Microsoft eine Software vorgestellt, wo ich auch für Xbox-Spiele auf ein beliebiges Tablet noch Zusatzinformationen streamen kann. Vielleicht ist das auch der Versuch, der Smartphone-Generation entgegenzukommen, die ja ständig, auch wenn sie eigentlich gerade das erste Date mit einem wunderbaren Wesen hat, gerne aufs iPhone guckt, ob nicht eine E-Mail gekommen ist, dass man also ständig irgendwie sich ablenken will. Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt nicht so sicher, ob das asynchrone Spielen, das gerade bei der Wii U ja so der neue Trend sein soll, ob das so funktionieren wird. Eine nette Idee ist es, eine Weltkarte auf diesen zweiten Bildschirm zu bringen oder bei Zombie U zum Beispiel auf die Umwelt so zu scannen, indem man sich dreht. Das sind schon lustige Ideen.
Ja, wir sind gespannt darauf, was da alles noch kommen mag. Hier ist zumindest jetzt fürs erste Schluss. Das war der Online-Talk live von der Gamescom. Vielen Dank an unseren Gast Jörg Langer. Wir sagen Tschüss.
Wir verabschieden uns. Thomas Reintjes.
Thomas Ruscher aus der Radiowissen-Redaktion und Sebastian sagt Tschüss, Sebastian Sonntag. Und diesen Online-Talk gibt es natürlich auch wie immer zum Nachhören auf deradiowissen.de. Tschüss.